So, also guten Morgen noch einmal. Ich freue mich, dass ihr alle da seid und hoffentlich gestärkt und gut ausgeschlafen. Ja, wir beginnen heute Morgen. Ha, jetzt habe ich natürlich wieder. Wie war der genaue Titel? Dem Vortrag von Jörg Kronauer. Ich sage gleich was dazu. Wie kann und muss der Antikommunismus, Antikommunismus als Waffe im deutschen Großmachtstreben, Jörg Kronauer, vorgestellt insbesondere als Initiator und regelmäßiger Publizist der Seite germanforeignpolicy.com, die ist mit aufgeführt auf dem Programm und es sei allen, die da nicht regelmäßig sind, ans Herz gelegt, sich das anzugewöhnen. Es gibt täglich eine Meldung über mindestens eine Schweinerei der deutschen Außenpolitik. Und das ist sehr lohnenswert, sich das anzusehen. Also, Jörg Kronauer, German Foreign Policy, daneben Publizist und Autor von unter anderem Konkret oder Junge Welt, eventuell noch weitere, die erwähnt werden müssen. UZ, selbstverständlich, genau, auch eine regelmäßige Kolumne. Ja, Neues Deutschland, also eigentlich in allen wichtigen linken Publikationen veröffentlicht Jörg. Jörg ist einer der wenigen, der auf allen 13, also bisher 12, aber demnächst jetzt 13 Hauptfeindkonferenzen referiert hat. Jörg ist aber nicht nur einfach Referent auf einer Hauptfeindkonferenz, sondern er ist auch Unterstützer und Teilnehmer. In seiner bescheidenen Art ist ihm das jetzt wahrscheinlich unangenehm, aber er hat alle diese 13 Vorträge hier unentgeltlich und als Unterstützung und aus Interesse an unserer Konferenz gehalten. Auch dafür möchte ich vielleicht nochmal einen kleinen Applaus bitten. Das ist nicht selbstverständlich, weil Jörg ja letztendlich seinen Lebensunterhalt mit Publikationen verdienen muss. So, dann beginnen wir gleich mit dem Vortrag. Während des Vortrages sind Sachfragen zugelassen. Dafür gilt aber dann auch, wie nachher, die jetzt beginnende Diktatur des Podiums. Das heißt, es spricht immer eine Person, entweder Jörg, eventuell auch ich oder einer hier aus dem Raum. Der sollte sich vorher melden, sonst darf er nicht sprechen. Und wie gesagt, es sind Sachfragen zugelassen und die Beiträge sollten 3 Minuten nicht überschreiten. Und weitere Diskussionsbeiträge sind dann im Anschluss an den Vortrag nach den eben formulierten Regeln erlaubt. So, dann würde ich erstmal an dich übergeben.
Ja, danke. Ist das laut genug so? Ja, perfekt. Ja, danke für die Einladung. Erstmal freut mich wirklich, wieder hier sein zu können. Ich finde das eine unglaublich wichtige Veranstaltung. Den Blick auf das eigene Land zu richten, das sollte eigentlich ja für eine im weitesten Sinne linke Politik selbstverständlich sein, also den Blick vorrangig auf das eigene Land zu lenken. Aber gut, dafür trägt ja die Konferenz immer wieder bei. Antikommunismus in der deutschen Außenpolitik insgesamt und auch in seinem Zusammenhang mit dem deutschen Großmachtstreben, da kann man, denke ich, erstmal verschiedene Ebenen unterscheiden. Das eine ist, dass die Außenpolitik der Bundesrepublik Deutschland sich natürlich immer prinzipiell richtet gegen Staaten, in denen kommunistische Parteien an der Macht sind, an der Regierung sind. Das ergibt sich ja ganz einfach aus dem Systemgegensatz, denke ich, muss ich nicht mehr zu sagen. Man könnte vielleicht noch zu erwähnen, dass das relativ weit gefasst ist. Es reicht für die deutsche Politik durchaus aus, so eine Politik zu treiben wie zum Beispiel Venezuela, die irgendwie sozialistisch ist, ne? Also jetzt vielleicht nicht im engeren Sinne kommunistisch, aber das genügt schon, um die deutsche Außenpolitik prinzipiell erstmal in einen Gegensatz zu ihr zu kriegen, denn man weiß ja nie, was da draus wird, ob da aus diesem Sozialismus in Venezuela nicht vielleicht doch auch mal ein Kommunismus wird, von daher ist das ein prinzipieller Gegensatz. Man muss dazu erwähnen, dass dieser prinzipielle Gegensatz durchaus durchbrochen werden kann. Wenn man sich die aktuelle Außenpolitik der Bundesrepublik anschaut, dann ist es zwar so, dass auch in der Propaganda immer antikommunistische Argumente verwendet werden, natürlich vor allem gegen die Volksrepublik China. Ne, also die Hetze gegen China und gegen die kommunistische Partei, die dort am Ruder ist, die kann man ja wirklich täglich in den Medien nachverfolgen, muss man, denke ich, nicht viel zu sagen. Das Interessante ist auf der einen Seite, dass das vor, sagen wir mal, 15, 20 Jahren längst nicht so hochschwellig war, wie es das heute ist, was, denke ich, einfach daran liegt, dass damals die ökonomische Zusammenarbeit mit China aus Profitgründen eben Vorrang gehabt hat. Und auf der anderen Seite kann man auch heute sehen, dass in der deutschen Außenpolitik der Umgang mit Vietnam ein deutlich anderer ist als derjenige mit China. Das liegt schlicht und einfach daran, dass man China braucht als einen Verbündeten gegen Vietnam oder zumindest als ein Instrument gegen China. Und von daher ist die antikommunistische Hetze gegenüber Vietnam in der heutigen Bundesrepublik längst nicht so, wie es die gegen China ist. Und auch der Umgang mit Vietnam ist ein ganz anderer. Ein schönes Beispiel dafür sind immer die Inseln im Südchinesischen Meer. Da gibt es ja verschiedene Inseln und Inselgruppen und Felsen und Atolle und um die wird sich gestritten und man liest hier immer wieder, dass die Kommunistische Partei Chinas Anspruch auf alle Inseln und Inselgruppen im Südchinesischen Meer erhebt. Das trifft zu. Was man nicht hört, ist, dass die überhaupt nicht kommunistische Regierung auf Taiwan genau denselben Anspruch erhebt. Und was man auch nicht hört, ist, dass die kommunistische Regierung in Vietnam Anspruch auf fast alle Inseln und Inselgruppen im Südchinesischen Meer erhebt. Also auch nicht viel weniger als China. Ein paar kleine Inseln weniger, aber nicht viel. Und allein schon dieser Unterschied zeigt, dass der Antikommunismus durchaus auch ein flexibles Instrument ist. Das heißt, aus taktischen Gründen kann man ihn durchaus auch mal zurückfahren, wenn andere Ziele im Vordergrund stehen. Es ist jetzt nicht so wie ein Bekenntnis, dass man um jeden Preis zu jeder Zeit auf Biegen und Brechen realisieren müsste, sondern es ist durchaus auch eine taktische Sache. Apropos Taktik. Der Antikommunismus, Brecht hat ja gestern, Gretel hat es ja vorgestern schon zitiert, ne, Freiheit und Democracy. Das Gedicht von Brecht, das ja die Reaktion aufs Korn nimmt. Freiheit und Democracy, also Freedom, Democracy, Freiheit und Demokratie, das ist ja ein Argumentationsmuster, das immer gegen kommunistische Diktaturen, wie man da gesagt hat, in Anschlag gebracht worden ist. Und man muss heute konstatieren, dass dieses im Kern immer für den antikommunistische Politik verwendete Argumentationsmuster, dass das heute auch immer wieder verwendet wird im Umgang mit Staaten, die nun überhaupt nichts mit Kommunismus oder Sozialismus am Hut haben. Also da wird dann gesagt, auf der einen Seite, dass China, das sei kommunistisch, das sei vor allem eine Diktatur oder eine Autokratie oder welcher Begriff da auch immer dann verwendet wird. Und genau dieselbe Argumentation wird dann auf Russland angewandt. Ne? Also Russland ist dann, ja gut, nicht mehr kommunistisch, das kann man nun wirklich schlecht behaupten, aber es ist dann eine Diktatur oder eine Autokratie oder ähnliche Begriffe. Das heißt, und ich möchte nachher noch ein bisschen näher drauf eingehen, man kann sehen, dass dieses antikommunistische Argumentationsmuster gegen kommunistische Diktaturen, wie man ja immer gesagt hat, eben auch ausgeweitet wird auf andere Gegner der deutschen Außenpolitik und man muss hier tatsächlich auch sagen, der westlichen Außenpolitik. Denn in diesen Fragen gehen die Außenpolitiken der Bundesrepublik, auch anderer europäischer Mächte und vor allem auch der Vereinigten Staaten in großen Teilen konform. Und es gibt noch eine dritte Ebene, Also neben dem direkten Antikommunismus, neben dieser Verwendung von Argumentationsmustern aus dem antikommunistischen Politgebrauch auf Staaten, die mit Kommunismus überhaupt nichts mehr am Hut haben. Und die dritte Ebene, das ist sozusagen eine historische. Wenn man sich die Außenpolitik der Bundesrepublik anschaut, dann kann man feststellen, dass die antikommunistischen Bündnisse, die die Bundesrepublik, auch die Bundesrepublik, aber auch das Deutsche Reich eben vorher eingegangen sind, dass diese Bündnisse durchaus bis heute noch eine Wirkung entfalten, für Europa sogar eine prägende Wirkung auf einer tieferen Ebene. Das heißt, um auch hier wieder mit Brecht zu sprechen, der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem das alles kroch. In welcher Form, da möchte ich im Lauf jetzt eben des Referats drauf eingehen. Ja, soweit ein paar Vorbemerkungen zu den drei Ebenen, die das alles hat, also der direkte Antikommunismus, dann diese übertragene Funktion und dann schließlich die historische Dimension, die aktuelle Wirkungen entfaltet. Wenn man sich die aktuelle Politik anschaut, dann ist für die antikommunistische Orientierung der Bundesrepublik ein ganz wichtiger Gegner China. Völlig klar. Ich habe es erwähnt, in der alltäglichen Propaganda kann man es wirklich fast jeden Tag in den Medien sehen, dass da gegen die Kommunistische Partei Chinas gehetzt wird, dass über das Land in unterschiedlichster Form hergezogen wird, immer mit Bezug auf darauf, dass es eben eine kommunistische Partei ist, die dort regiert und dass eben dann antikommunistische Kräfte eben dagegen vorgehen sollen. Der Antikommunismus funktioniert nicht nur für die Propaganda im eigenen Land, er funktioniert auch operativ für den Kampf gegen China, für den Machtkampf gegen China. Man kann das an verschiedenen Stellen in dem Land sehen. Das eine ist, dass Kräfte innerhalb der Volksrepublik, und das sind sehr schwache Kräfte, oft Einzelpersonen oder ganz, ganz kleine Organisationen, die in unterschiedlicher Form gegen die Regierung sich positionieren, teilweise mit antikommunistischen Argumenten, teilweise aber auch mit ganz anderen, also einfach mit menschenrechtlichen oder bürgerrechtlichen Argumenten, dass die sofort von der Bundesrepublik unterstützt werden. Das geht bis dahin, dass irgendwelche chinesischen Schriftsteller, die wegen ihrer regierungsfeindlichen Positionen ins Ausland, ins Exil gegangen sind, dass die deutsche Literaturpreise kriegen, dass die Nobelpreise kriegen, also solche Sachen sind verbreitet. Der Bezug ist da auch sehr häufig, zumindest ein offen antikommunistischer. Das Problem dabei ist, dass, und ich zitiere jetzt eine Umfrage der Harvard University, also eine westliche Umfrage, dass das in der chinesischen Bevölkerung nicht wirklich Aussichten auf Erfolg hat. Denn laut dieser Umfrage sind ungefähr 95% der chinesischen Bevölkerung mit der Politik der Regierung in Beijing völlig einverstanden, finden das gut, was die Regierung macht. Kritik gibt es dann oft an der Umsetzung auf regionaler Ebene, also die chinesische Bevölkerung ist nicht mit allem einverstanden, was die unterschiedlichen Obrigkeiten auf unterschiedlichen Ebenen tun, aber die grundlegende Linie und die grundlegende Ausrichtung des Landes und das, wie die Zentralregierung das umsetzt, das stößt auf eine überwältigende Zustimmung, wie es sie so, glaube ich, weltweit nirgends gibt in dieser Form. Von daher haben eben antikommunistische Kräfte innerhalb Chinas erstmal schlechte Karten. Das ist der Grund dafür, warum eine starke regionale Zuspitzung erfolgt in der deutschen Politik gegenüber China. Es gibt verschiedene Beispiele, ich möchte sie der Reihe nach aufführen. Das erste, das ich aufführen möchte, das betrifft Hongkong. Man kann die Maus nicht sehen hier drauf, ne? Aber es gibt irgendwo ein, jetzt habe ich das versiebt, irgendwo ein Trick, wo man die, egal, dann machen wir es so. Ihr seht im, man sieht sowieso nichts. Also ihr würdet sehen, wenn man es sehen könnte. Hier im Südosten von China, Hongkong, die ehemalige britische Kolonie. Die ja, wie wir wissen, erst 1997 überhaupt, also gerade mal vor 25 Jahren, aus britischer Kolonialherrschaft entlassen worden ist. Also es gibt heute noch britische und US-amerikanische und andere niederländische Kolonien, französische sowieso. Ne? Also die Kolonialherrschaft ist ja überhaupt noch nicht vorbei. Aber egal, für Hongkong ist sie zumindest halbwegs seit 25 Jahren vorbei. Halbwegs ja deswegen, weil die Volksrepublik Zugeständnisse an Großbritannien machen musste, als sie 1997 Hongkong wieder integrieren konnte oder genauer anfangen konnte, Hongkong in ihr Staatsgebiet und in ihr System zu integrieren. Nun gibt es in Hongkong, das ist auch völlig logisch eigentlich, denn dieses Gebiet hat ja eine über 150-jährige Kolonialherrschaft hinter sich und das hat geprägt, das hat die Menschen geprägt und die Kolonialherrschaft war natürlich immer eine, die massiv antikommunistisch war und das hat seine Spuren in der Bevölkerung hinterlassen. Und insofern sind auch heute in Hongkong noch antikommunistische Kräfte tatsächlich stark und die werden massiv auch von der Bundesrepublik unterstützt. Hier die Bild-Zeitung, Hongkong ist das neue Berlin. Joshua Wong, das ist eine von den Galionsfiguren der antikommunistischen Opposition in Hongkong. Der ist, das Bild hier stammt aus dem Jahr 2019, ich meine, es wäre der 11. September gewesen, als er nach Berlin geflogen worden ist und da den Maas, den damaligen Außenminister, getroffen hat. Die Bild-Zeitung untertitelt das: Nun bittet er die Deutschen um Unterstützung bei seinem Kampf. Zitat Ende. Die antikommunistische Opposition in Hongkong wird natürlich insgesamt unterstützt und man muss auch dazu sagen, sie wird überhaupt nicht nur von der Bundesrepublik unterstützt, natürlich nicht. Also Hongkong war britische Kolonie. Die Regierungsgegner in Hongkong, die sind da zeitweise mit britischen Kolonialflaggen auf die Straße gegangen und haben dafür geworben, wieder eine britische Kolonie zu werden. Ist 21. Jahrhundert ist irre, aber ist so. Und beliebt bei denen gewesen ist auch Donald Trump, der damalige US-Präsident, der ja als einer der härtesten im Machtkampf gegen China sich zu profilieren versucht hat. Insofern ist das auch eigentlich eine gesamtwestliche Politik, die Nutzung des Antikommunismus in Hongkong gegen die Volksrepublik. Nochmal zurück zur China-Karte, denn es gibt noch andere Gebiete, an die die deutsche Außenpolitik andockt, bei ihrem Versuch, China zu schwächen. Das wäre zum einen, ich klicke jetzt gleich schon mal eine Karte weiter, auf der man drei Gebiete sieht, die da relevant sind. Diese Karte stammt von einer Organisation, von einer Exilorganisationen von Uiguren, Uiguren aus Xinjiang, also dem Gebiet im Nordwesten Chinas, das ja immer wegen des Vorgehens der chinesischen Behörden gegen Unruhen dort und gegen Dschihadismus dort in den Schlagzeilen ist. Hier ist diese Karte, da sieht man ganz im Nordwesten eben das erwähnte Xinjiang oder wie das in diesen Kreisen bei den Exil-Uiguren heißt, East Turkestan, also Ost-Turkestan. Und das ist nicht nur einfach so ein Name, das meinen die auch so. Die meinen, das ist eigentlich der östlichste Teil eines großtürkischen Reichs, das dann letztlich von Bosnien über Zentralasien bis nach China reicht. Das sind Pläne, wie sie zeitweise auch im Umfeld der aktuellen türkischen Regierung zumindest thematisiert werden, diese großtürkischen Pläne. In Xinjiang ist der Antikommunismus vor allem religiös ausgeprägt. Das ist ein stark islamisch geprägtes Gebiet und eines, in dem auch der Dschihadismus seit den 90er Jahren erstarkt ist. Der Dschihadismus deswegen seit den 90er Jahren erstarkt, weil Anfang der 90er Jahre eine ganze Reihe uigurische Kämpfer aus Afghanistan zurückgegangen, Milizionäre muss man eigentlich sagen, aus Afghanistan zurückgegangen sind nach Xinjiang und in den 90er Jahren dann versucht haben, den Dschihad, den sie in den 80er Jahren gegen die sowjetischen Truppen in Afghanistan geführt haben, nun nach China zu tragen. Also genau eine Übertragung dieses antikommunistischen Kampfes aus Afghanistan eben nach Nordwestchina. Es ist nicht nur so, dass es im Moment eine ganz breite Öffentlichkeit gibt für Xinjiang, was auch immer da genau mit den Uiguren geschieht. Es ist nun schon so, dass nach allem, was man weiß nicht viel und man weiß vor allem nicht viel Gesichertes, aber es ist schon so, dass es dort Lager gibt, in denen Menschen auch unfreiwillig festgehalten werden. Es ist ganz sicherlich nicht so, dass es irgendwelche Konzentrationslager sind oder dass es sogar einen Genozid gibt. Das ist wirklich lächerlich, also all diese Behauptungen. Gut, wir können ja gerne in der Diskussion vielleicht noch darauf eingehen, aber ich glaube, wir müssen es auch nicht, denn unser Thema heute ist ja eben der Antikommunismus und man sieht hier, dass eben die Religion dafür genutzt wird, eine konservative Ausprägung der Religion. Dasselbe ist in Tibet der Fall, hier südlich davon auf dieser Karte eingezeichnet. Da wird nun nicht der Dschihadismus oder der Islam gegen China in Stellung, gegen die Volksrepublik in Stellung gebracht, sondern der tibetische Buddhismus, der nun mit dem Islam überhaupt nichts am Hut hat. Die können sich auch überhaupt nicht gut gegenseitig. Aber da man ja eben einfach nur gegen die Volksrepublik kämpft, ist es so, dass es völlig egal ist, welche Religion man da eben gegen sie in Stellung bringt. Und das funktioniert dann eben auch mit dem tibetischen Buddhismus. Zuletzt etwas weniger im Licht der Öffentlichkeit. Es spricht manches dafür, dass das sich ändert in nächster Zeit. Es gab gerade vor kurzem den Besuch von einem hochrangigen tibetischen Exilfunktionär, der erst nach Deutschland gereist ist und dann in die USA gereist ist und dort Gespräche jeweils mit Regierungsstellen geführt hat. Nicht direkt mit der Regierung, aber mit den Apparaten, mit den Ministerien. Das heißt, es könnte sein, dass da eben auch mehr auf uns zukommt. Hier noch eingezeichnet im Norden die innere Mongolei, nur selten ein Thema, weil der einst dort doch relevante Separatismus inzwischen sehr schwach geworden ist. Aber auch da kann man nicht ausschließen, dass er wieder mal entflammt. Und auch er hat eine religiöse Komponente, Buddhismus in der inneren Mongolei steht dem Tibetischen in mancher Hinsicht recht nahe. Das heißt, auch da ist es wieder eine religiöse Komponente, die genutzt wird. Ganz wichtig im antikommunistischen Kampf gegen die Volksrepublik natürlich Taiwan. Und das sieht man, wenn man es sieht. Taiwan, die Insel, auf die sich 1949 die Kuomintang zurückgezogen haben. Die Kuomintang, als sie den Bürgerkrieg eben verloren haben und sich eben gerade da noch halten konnten. Und Taiwan, auf Taiwan ist ja bis heute noch eine Regierung vorhanden, die, und da wird es spannend, was sie denn eigentlich sein will. Auf jeden Fall ist klar, dass sie antikommunistisch ist. Ne? Und von daher ist sie ein fester Fixpunkt, ein fester Bezugspunkt für die deutsche Außenpolitik, insgesamt auch für die westliche Außenpolitik, muss man auch hier dazu sagen. Was ist nun Taiwan? Das ist die große Frage. Anfang der 50er Jahre, die ganzen 50er, 60er und 70er Jahre hindurch, war es so, bis Anfang der 70er Jahre, dass Taiwan in der Weltpolitik, in der internationalen Politik gegolten hat als Republik China. Und als Republik China war sie Mitglied in den UN-Gremien, sogar Mitglied im UN-Sicherheitsrat. Und die Volksrepublik war komplett außen vor. Das ist natürlich absurd, ne? Also eine kleine Insel da in den UN-Sicherheitsrat aufzunehmen und das riesige China außen vor zu lassen. Aus verschiedenen Gründen hat sich das in den 70er Jahren dann gedreht. Der Hauptgrund war, dass die Entkolonialisierung Fortschritte gemacht hat und die entkolonialisierten Staaten in aller Regel die Volksrepublik unterstützt haben und nicht das eng an den Westen angebundene Taiwan. Und dass sich dann abgezeichnet hat, dass eben die Volksrepublik in der UN-Generalversammlung auf eine klare Mehrheit für die Ersetzung Taiwans durch die Volksrepublik hoffen kann. Und so ist es dann in den 70er Jahren auch gekommen, in verschiedenen Schritten. Dennoch ist es so, dass nicht nur die Volksrepublik weiterhin den Anspruch erhebt, eben das richtige, das einzig korrekte China zu sein, dass sie also dieses Ein-China-Prinzip aufrechterhält. Und dieses Ein-China-Prinzip sieht vor, dass natürlich Taiwan, wie es historisch auch ist, weiterhin zu China gehört. Genau denselben Anspruch erhebt auch die Kuomintang im Prinzip. Da gibt es so Debatten und kleine Schattierungen, aber gerade tendiert die Kuomintang wieder dazu, stärker das Ein-China-Prinzip zu formulieren. Das heißt, im Prinzip sind die auch der Meinung. Das Ding ist aber, dass sich in der taiwanischen Öffentlichkeit die Wahrnehmung verschoben hat, auch dank massiver Propaganda, unterstützt immer auch vom Westen. Und dort sind inzwischen separatistische Kräfte stärker geworden, vor allem über die Partei, die Demokratische Fortschrittspartei, die jetzt gerade die Präsidentin stellt. Und die wären im Kern durchaus bereit, eben Taiwan letztlich sogar offiziell abzuspalten von der Volksrepublik. Und das wäre natürlich was, was massive Probleme zwischen der Volksrepublik und Taiwan dann mit sich bringen würde. Und genau dieser Punkt ist natürlich eine Schwachstelle so gesehen für die chinesische Politik. Und genau deswegen setzt der Westen genau an dieser Stelle wieder an, unterstützt Taiwan umso mehr und versucht da praktisch eben dieses antikommunistische Taiwan gegen die Volksrepublik in Stellung zu bringen. Man sieht es auf verschiedenen Ebenen. Man sieht es unter anderem daran, dass die beiden Administrationen Ende Oktober letzten Jahres offiziell erklärt hat, dass sie dafür sorgen will, dass Taiwan in internationalen Gremien wieder stärker vertreten ist. Das ist es seit den 70er Jahren nicht mehr, denn seit den 70er Jahren wird die Volksrepublik als einzig richtiges China anerkannt. Die Biden-Administration hat gesagt, sie will das ändern. Dem angeschlossen hat sich das Europaparlament und auch die deutsche Politik arbeitet darauf hin, dass Taiwan wieder stärker in den internationalen Gremien vertreten sein soll. Das ist ein Affront gegen das Ein-China-Prinzip und damit natürlich gegen die Volksrepublik ein hochgefährlicher Punkt. Einen Testballon dazu hat es im vergangenen Herbst gegeben. Im vergangenen Herbst hat in Litauen das Taiwanese Representative Office eröffnet, also das taiwanische Repräsentationsbüro. Das klingt erstmal harmlos und uninteressant, aber der Punkt ist, indem die das Wort Taiwan in den Namen einbeziehen, das ist nicht üblich. Normalerweise heißen diese Dinger, die gibt es überall auf der Welt, aber die heißen dann Taipei-Vertretung, denn Taipei ist einfach eine Stadt auf Taiwan und eine Stadt kann natürlich irgendwo vertreten sein. Von daher ist Taipei-Vertretung, wie es sie auch in Deutschland gibt, auch hier in Berlin, da ist die Volksrepublik mit einverstanden. Aber wenn man Taiwan in den Namen mit reinnimmt, dann symbolisiert man praktisch, dass man vielleicht Taiwan doch anerkennt. Also ganz klar ist die Formulierung ja nicht, ne? Aber man kann es so interpretieren. Insofern ist das auch ein deutliches diplomatisches Signal, dass man gegen das Ein-China-Prinzip eben zu verstoßen bereit ist und damit einen Affront gegen die Volksrepublik.
Jörg, halt! Ja. Jörg, eine Frage war dort.
Ja.
Ist es so zu verstehen, dass über den Koreakrieg und über den Sicherheitsrat abgestimmt wurde und diese Länder von China diese Abstimmung verlassen hatten und deshalb diese Gründe haben, dass es nicht die Volksrepublik war, sondern Taiwan zu nennen sein?
Ja, in den 50er Jahren war Taiwan im UN-Sicherheitsrat, ja. Genau.
Hier noch eine Frage.
Oh. Ups. Genau, was ist auf 25, 30 Millionen? Aber 25, 30 Millionen, ich nagel mich jetzt nicht fest. Also, das ist so die Größenordnung auf jeden Fall. Ja, England müssen wir. Also, keine dreistellige Millionenzahl, ne? Nicht mal das. Also, keine 100 Millionen und die. Weniger. Vielleicht so, genau. Ja. Und also auf jeden Fall nicht die 1,4 Milliarden, die Volksrepublik hatten. Also es ist wirklich absurd. Also, ja, guter Hinweis, danke. Ja, genau. Dass gerade Litauen damit vorgeprescht ist, mit diesem Vorstoß eben diesen Namen zu verwenden, das ist in doppelter Hinsicht kein Zufall. Zum einen ist Litauen gibt sich immer wieder als Prellbock für die US-Außenpolitik her. Das hat verschiedene Gründe, vor allem den, dass Litauen eine enge Bindung an die Vereinigten Staaten sucht, auch aus historischen Gründen zwischen Deutschland und Russland. Und auf der anderen Seite liegt es aber schlicht und einfach auch daran, dass in Litauen die Kräfte, die seit 1990 am Ruder sind, das sind letztlich auch stark, stark antikommunistische Kräfte. Und für die ist das sozusagen so ein doppeltes Ding, sich auf der einen Seite als Prellbock für die USA hergeben zu können, auf der anderen Seite, und damit auch Gegenleistungen verlangen zu können und auf der anderen Seite aber halt ihre antikommunistische Prägung jetzt gegen die Volksrepublik China ausleben zu können. China hat darauf reagiert, indem es faktisch den Handel mit Litauen eingestellt hat. Das Ganze ist richtig hochgekocht um die Jahreswende. Es ist dann untergegangen im Ukraine-Krieg. Wie das weitergehen wird mit Litauen und China, muss man sehen. Aber das Ganze ist im Moment stark in den Hintergrund gerückt, weil anderes dominiert. Vielleicht noch ein Satz zu Taiwan und warum dieser antikommunistische Prellbock gegen China auch wichtig ist. Auf dieser Karte hier sieht man auch nicht so wirklich, aber man könnte sehen, eine Inselkette, die heißt Erste Inselkette. Die reicht von
Japan, beziehungsweise hier den Ryukyu-Inseln, also Okinawa zum Beispiel, über Taiwan, dann die kleinen Inseln hier, dann die Philippinen und letztlich runter bis nach Borneo, wo hier Malaysia an der Nordküste und das Sultanat Brunei liegen.
Das ist sozusagen, das ist die erste Inselkette vor der Küste der Volksrepublik China. Diese erste
Frage dazu. Ja.
Genau, kommt sofort, bin ich gerade dabei sozusagen. Also diese erste Inselkette ist militärstrategisch äußerst wichtig. Und zwar deswegen, weil wer diese Inselkette kontrolliert, kann zwei Sachen tun. Zum einen von dieser Inselkette aus Angriffe auf China starten und zum anderen auch die chinesische Marine am Ausbrechen hindern. Das heißt also, die chinesische Marine ist praktisch durch diese erste Inselkette, wenn da eine gegnerische Macht dominiert, praktisch eingeschnürt in die Gewässer unmittelbar vor ihrer Küste und hat überhaupt keine Operationsfreiheit. Und das ist für Militärstrategen natürlich ein eklatanter Nachteil. Nun, wenn man sich diese Inselkette anschaut, da ist Japan, du hast es gerade erwähnt, ne, natürlich klar und auch traditioneller Feind Chinas und natürlich ganz eng an die USA angebunden, zur deutschen Politik gleich ein bisschen mehr. Dann kommt Taiwan auch ganz eng an den Westen insgesamt angebunden und zudem auch ganz nah am chinesischen Festland dran, also auch eine Angriffsbasis unter Umständen. Und die Philippinen, traditionell eigentlich als ehemalige US-Kolonie, weiterhin sehr eng an den USA dran. Das rumpelt im Moment so ein bisschen, seit Duterte da an die Regierung gekommen ist. Also so ganz klar sind die Verhältnisse nicht mehr, aber im Zweifelsfall kann man schon noch vermuten, dass sie dann sich eng an die USA anbinden lassen müssten. Das heißt, genau diese Situation ist da. Und in dieser Konstellation ist es tatsächlich auch so, dass Japan in den letzten Jahren stärker angefangen hat, Taiwan zu unterstützen und auch militärisch angefangen hat, Taiwan zu unterstützen. Und das ist hochbrisant, denn Japan hat ja nur Selbstverteidigungsstreitkräfte, ne, ganz offiziell. Und die haben auf Taiwan überhaupt nichts zu suchen, wem auch immer Taiwan jetzt gehört. Aber hat begonnen vor ein, zwei Jahren in verstärktem Maß, dass da eben eine militärische, zumindest eine militärische Ausrichtung Japans auf einen Krieg an der Seite Taiwans begonnen hat. Ja, das Ganze hat, um hier die historische Dimension auch direkt mal einfließen zu lassen, das hat wirklich alte Wurzeln. Hier sieht man rechts Chiang Kai-shek und links einen seiner Militärberater, nämlich Max Bauer. Max Bauer, das war ein deutscher Militär aus dem Ersten Weltkrieg, der danach am Kapp-Putsch teilgenommen hat, der eigentlich in der Kapp-Regierung dann Leiter der Reichskanzlei hätte werden sollen, ist ja bekanntermaßen gescheitert. Ist erstmal abgehauen, hat sich eingebracht bittererweise in die damalige deutsch-sowjetische Militärkooperation. Er ist in Moskau gewesen, hat versucht, da Fäden zu knüpfen Und er ist dann 1927 nach China gegangen als Militärberater von Chiang Kai-shek. Und manche sagen, seine Beratung hat dazu beigetragen, dass eben die Kuomintang Gefechte und Schlachten im chinesischen Bürgerkrieg gewinnen konnten. Er war nicht der Einzige. Er hat praktisch dann, er ist dann irgendwann gestorben an einer Krankheit in China, und er hat dann aber praktisch den Staffelstab weitergegeben an Hans von Seeckt, ne, den Reichswehr-Seeckt, der Chef der, jetzt muss ich schauen, dass ich es nicht falsch mache, Chef der der Heeresleitung der Reichswehr war, genau. Kapuzsch hat er zumindest indirekt unterstützt gehabt vorher, indem er gesagt hat, Truppe schießt nicht auf Truppe. Ne, das heißt also, die Reichswehr hat natürlich den Putsch nicht niederzuschlagen. Der ist dann 1933 nach China gegangen, hat dort eine Denkschrift publiziert, hat Vorschläge gemacht, wie die Kuomintang die Truppen unterstützen sollen, reformieren sollen, um mehr Schlagkraft zu erhalten. Und er ist nicht der Letzte gewesen. Es gab dann noch einen weiteren, nämlich Alexander von Falkenhausen, der im Ersten Weltkrieg den Nachschub für Verdun organisiert hat, der dann in den 30er Jahren Militärberater von Chiang Kai-shek war, bis er 1938 weg musste, weil das Deutsche Reich umorientiert hat auf Japan. Also ganz klar, eindeutig auf Japan. Er ist also dann wieder weg, aber die Beziehungen sind dann nach dem Krieg relativ bald wieder aufgenommen worden. Erste Kontakte aus der Bundesrepublik militärischer Art nach Taiwan gab es in den 50er Jahren, und 1963 ist dann ein neuer deutscher Militärberater für Chiang Kai-shek in Taipei eingetroffen. Das war der Oskar Munzel, der im Zweiten Weltkrieg mehrere Panzerdivisionen geführt hat und dann die deutsche Beratergruppe auf Taiwan geführt hat, die wohl auch Einfluss hatte bei dem Aufbau der Neuaufbau der taiwanischen Streitkräfte in den 60er Jahren dann. Ja, die Verbindungen sind also wirklich alt, und man sieht, wie die alten Wurzeln im alten antikommunistischen Kampf tatsächlich rübergetragen haben über den Bruch 1945 und nach dem Zweiten Weltkrieg wieder aufgenommen werden konnten und letztlich in gewisser Weise eine prägende Kraft auch bis heute noch haben. Ja, Japan, das du gerade angesprochen hast, hier 1936 der Antikomintern-Pakt, ne, antikommunistisches Bündnis gegen die Sowjetunion. Auch das trägt in gewisser Weise noch bis heute symbolisch im vergangenen Jahr eine Delegation der Bundeswehr hier bei einer Gedenkveranstaltung auf einem Friedhof in Yokohama, südlich von im Großraum Tokio eigentlich. Und auf diesem Friedhof, deswegen war die Bundeswehr da, sind im Krieg, im Zweiten Weltkrieg umgekommene deutsche Marinesoldaten begraben, hier auf diesem Grab bei Tokio. Das waren welche, die aus irgendwelchen Gründen halt nach Japan verschlagen hat, wo sie dann umgekommen sind, und sie sind hier begraben, und die Bundeswehr hat ihrer im letzten Herbst dort in Japan gedacht. Das ist ein jetzt direkter Gedenkbezug, ne, auf das alte antikommunistische Weltkriegsbündnis, wenn man so will. Die Bundeswehr war deswegen da, und das betrifft jetzt die aktuelle Politik der Bundesregierung, weil die Bundeswehr erklärtermaßen wieder stärker im Pazifik tätig sein soll. Fragt man sich, was soll die Bundeswehr im Pazifik? Also es gibt nun wirklich Wichtigeres zu tun. Aber die Bundesregierung ist der Ansicht eben, dass man ja, eben China bekämpfen muss. Im Sinn des großen antikommunistischen Kampfes, auch schlicht und einfach des Machtkampfes gegen China. Denn China ist so stark inzwischen, dass ich denke, dass die Bundesregierung es natürlich auch unter einer völlig glasklar kapitalistischen Regierung als Rivalen begreifen und bekämpfen würde. Aber gut, es ist nun mal so, dass es in China anders ist. Ja, die Fregatte Bayern ist im vergangenen Jahr ausgelaufen in den Pazifik, dann auch in Japan eingetroffen, und die deutschen Soldaten, die da zu sehen waren, auf diesem Foto hier, das sind eben welche von der Fregatte Bayern, die an dieses alte Weltkriegsbündnis erinnert haben. Die Militärkooperation soll weiter fortgesetzt und ausgebaut werden. Nächste konkrete Schritte sind im September die Entsendung einiger Eurofighter der Luftwaffe nach Australien, wo sie an einem großen Luftwaffenmanöver teilnehmen sollen. Und einige der deutschen Eurofighter werden dann auch weiterfliegen nach Japan, um dort halt gemeinsame Übungen mit den japanischen Luftstreitkräften durchzuführen, die offiziell ja auch immer noch Selbstverteidigungsstreitkräfte sind, aber in der Praxis natürlich schon auf was ganz anderes orientieren. Im nächsten Jahr wird wieder dann wahrscheinlich sogar zwei deutsche Kriegsschiffe in den Pazifik aufbrechen und die Kooperation soll auch weiter ausgebaut werden. Auch hier, wenn man an den Antikommentarenpakt denkt, eine ganz alte Geschichte. Gut. Ich habe es eingangs erwähnt, die antikommunistischen Argumentationsmuster werden heute inzwischen fast beliebig verwendet. Freiheit und Democracy hat der Brecht gesagt, und Demokratie versus Autokratie, das war ein Aufsatz in der Zeitschrift Internationale Politik vor 2 Jahren. Geht das Zeitalter der mündigen Bürger zu Ende? Sind autoritär, auch beliebtes Wort für eine Feindbestimmung, autoritäre Regime schneller, effizienter, besser? Befeuert durch die Erfahrungen der Corona-Pandemie geht der Wettstreit der Systeme, ausgeweitet auf Autokratien, was auch immer das genau sein soll, in die nächste Runde. 4 Thesen auf dem Prüfstand. Und der Autor kommt natürlich zu dem Schluss, dass die Demokratien letztlich, wenn man es richtig macht, immer besser sind als die sogenannten Autokratien. Wer sind diese Autokratien? Eine andere Zeitschrift, die sich dieser Sache angenommen hat, man sieht vorne natürlich Wladimir Putin, rechts hinter ihm sieht man Xi Jinping, den chinesischen Präsidenten, dann sieht man Erdogan, auch irgendwie einen Autokrat, und Donald Trump, auch irgendwie einen Autokrat. Also das ist wirklich völlig beliebig, was inzwischen da unter Autokratie gepackt wird. Mit dem Stichwort Diktatur sind die inzwischen manchmal ein bisschen vorsichtiger, weil es allzu lächerlich ist, wenn eine Diktatur gerade mal wieder wählt. Aber auch das wird gerne verwendet. Auffällig ist natürlich, dass als Autokraten oder Diktatoren gewöhnlich nur die Regierungen von Staaten beschimpft werden, die in einer Gegnerschaft zur westlichen Politik oder auch zur deutschen Außenpolitik stehen. Das konnte man ganz deutlich sehen ziemlich deutlich sehen. Natürlich ist Russland eben auch eine Autokratie. Wir leben bereits in einer Diktatur. So hat es ein Interview eben darzulegen versucht im April vergangenen Jahres, also vor den ganzen kriegsrechtlichen Änderungen jetzt in Russland. Und das Interview ist erschienen auf einer Website hier. Wenn man es sieht, sieht man das wahrscheinlich zu klein, aber das ist das Zentrum Liberale Moderne. Das ist ein kleiner Think Tank, der von Ralf Füchs gegründet worden ist, also so im grünen Umfeld. Und eigentlich sind das vor allem Hardcore-Transatlantiker und vor allem Hardcore gegen Russland und gegen China. Das ist eigentlich ihre Daseinsberechtigung. Genau, und die Marie-Louise Beck, genau, Füchs und Beck haben es gegründet. Ja, die Beliebigkeit kann man hier sehen, also Putin oder auch hier. Putin ist ja irgendwie auch Stalin, heute wissen wir ja alle. Das stammt hier von EU versus Disinfo. Das ist eine offizielle Website der Europäischen Union, auf der sogenannte russische und anderweitige Desinformation angeprangert wird. Also da wird vermeintlich enthüllt, wie Russland eben mit fieser Lügenpropaganda eben die westliche Öffentlichkeit hinters Licht zu führen sucht. Und da erscheinen dann aber auch solche Sachen, wo ein Zitat von Wladimir Putin neben eines steht, dass Josef Stalin auch nur zugeschrieben wird. Wirklich haarsträubend. Und gut, ihr könnt euch, ich glaube, das kann man lesen, oder? Ja, muss man auch nicht. Es lohnt sich wirklich nicht. Jedenfalls, Putin ist Stalin, das wissen wir ja alle. Und wir wissen auch alle, dass Putin ja heute irgendwie auch Hitler ist. Und Stalin Hitler, das ist ja ein alter Hut. Also ist alles dieselbe Suppe. Und autoritär und Autokrat ist er ohnehin. Ja, das ist praktisch die heutige Form in der die alte antikommunistische Propaganda ausgeweitet und verbreitet wird. Und hier noch ein Beispiel, Putin ist der zweite Stalin. Das ist erschienen in der Taz am 9. Mai, ausgerechnet am 9. Mai. Und was die Taz gemacht hat, ist, dass sie zu jenem Tag einen Artikel abgedruckt hat von Julia Latvinina, das ist eine Autorin der Novaya Gazeta, also der Zeitschrift, der Zeitung, die jetzt in Russland verboten ist, deren Chef den Nobelpreis gekriegt hat im vergangenen Jahr. Und ich möchte jetzt einfach nur mal, und die habe ich jetzt auch auf Folie dabei, ein längeres Zitat vorlesen aus diesem Text. Das spricht, denke ich, für sich. Also wo man eben hingelangt mit dieser Form der Ausweitung der antikommunistischen Argumentation. Stalin hat seinerzeit in der Ukraine gegen Narzissten und Bandera-Leute gekämpft und Putin tut das heute wieder. Putin ist der zweite Stalin. Das meint ihr jetzt aber nicht positiv, weil er gegen Nazis kämpft. Amerikanische Politiker, Zeitungen und Filme gaben sich alle Mühe, ihre Verbündeten, damals im Zweiten Weltkrieg, in einem möglichst günstigen Licht erscheinen zu lassen und Hitler als einzigen Schuldigen am Krieg zu entlarven. Die tatsächliche Geschichte des Zweiten Weltkriegs ist, dass Stalin diesen Krieg geplant hatte, der die ganze Welt erfassen und erst enden sollte, wenn auch noch die letzte argentinische Sowjetrepublik ein Teil der UdSSR geworden sein würde. Er hatte diesen Krieg geplant, lange bevor Hitler an die Macht kam. Wie gesagt, alles in der Taz abgedruckt. Während dieses Krieges verwandelte sich die ganze Sowjetunion in eine Waffenfabrik. Dieser Prozess wurde unter der Bezeichnung Industrialisierung bekannt. Er begann 1929, lange vor Hitlers Machtergreifung. Die Sowjetunion produzierte nur Waffen. Sie produzierte Panzer, Stahl für die Herstellung von Panzern oder Strom, der benötigt wurde, um den Stahl zu schmelzen, aus dem dann die Panzer hergestellt wurden. Zitat Ende. Ne, also jetzt wisst ihr, was es mit der Industrialisierung in der Sowjetunion auf sich hatte. Wie gesagt, erschienen in der Taz und das war dann doch ein bisschen starker Tobak, auch für die Taz-Leserschaft und deswegen erschien dann am nächsten Tag ein langer Artikel, in dem erklärt wurde, Überschrift, Erinnern braucht Dialog. Zitat Ende.
Ja,
ja, danke für den Hinweis. Das Ganze wird systematisiert, in diesem Fall von den USA. Summit for Democracy, das war eine Veranstaltung, die die Biden-Administration im Dezember vergangenen Jahres durchgeführt hat. Also ein Gipfel für die Demokratie, gegen die Autokratie natürlich und für alles Gute. Hier ist eine Karte, auf der man sieht, welche Länder alle teilgenommen haben. Und das sind natürlich im Wesentlichen die westlichen Staaten. Es ist den beiden gelungen, dazu auch die Länder Südamerikas und einige Länder Afrikas dazu zu bekommen. Das ist nun schon recht interessant, denn einige dieser Länder, zum Beispiel die Demokratische Republik Kongo, die haben zwar die Demokratie im Namen, aber im wirklichen Leben ist das die Staatsform doch eine recht andere. Also auf den gängigen Demokratieindizes, nach denen die Biden-Administration sich eigentlich richten wollte, stehen die nun ziemlich weit hinten. Das hat für ein bisschen Ärger gesorgt, aber gut, es ist ja völlig klar, dass es da nicht um Demokratie geht, sondern letztlich um einen großen außenpolitischen Kampf gegen Rivalen wie eben die Volksrepublik China oder natürlich auch Russland. Und von daher war das eben ein Versuch, praktisch ein großes Bündnis gegen diese beiden zu schmieden. Interessant ist, dass es selbst der Biden-Administration zu peinlich war, Saudi-Arabien dazu einzuladen. Eigentlich traditionell einen engen Verbündeten der Vereinigten Staaten. Ne, aber das wäre dann doch zu weit gegangen, Saudi-Arabien zum Summit for Democracy einzuladen. Von daher haben sie darauf verzichtet. Ich würde jetzt gerne kommen zum eigentlich letzten, bisschen größeren Kapitel. Das wäre sozusagen, wie der Antikommunismus Europa geprägt hat, also das heutige Europa und noch heute prägt und Da möchte ich auch darauf eingehen, wie er heute sich, wie er heute in die Ukraine reinwirkt, ne, der alte Antikommunismus. Ich möchte anfangen mit einem Blick auf eine wenig bekannte Organisation, die man vielleicht auch nicht überschätzen sollte in ihrer Wirkung, aber auch nicht unterschätzen. Das ist der antibolschewistische Block der Nationen. Relativ unbekannt, und das wiederum ist schade, dass er so unbekannt ist. Das ist nämlich eine Organisation gewesen, die gegründet wurde 1946, also unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg, die dann ihre Zentrale hatte in München und die eigentlich ein Dachverband war. Antibolschewistischer Block, das hieß also ein Dachverband von antikommunistischen Organisationen, und zwar von antikommunistischen Organisationen aus Ost- und Südosteuropa. Und er hieß Block der Nationen, weil die unter Nationen verstanden haben, eben dezidiert nicht die Sowjetunion, sondern zum Beispiel Estland, Lettland, Litauen. Deswegen waren estnische, lettische und litauische antikommunistische Organisationen vertreten in diesem antibolschewistischen Block der Nationen. Dann haben sie natürlich als Nationen verstanden Georgien, Armenien, auch Belarus und die Ukraine, und deren Organisationen waren auch jeweils in diesem antibolschewistischen Block der Nationen vertreten. Das waren der Sache nach alte NS-Kollaborateure, die dann abgehauen sind, als die Rote Armee näher gerückt ist, und die dann vorzugsweise in die Bundesrepublik ins Exil gegangen sind. Viele von denen sind dann weitergewandert in die USA und nach Kanada, aber viele sind auch in Deutschland geblieben. Das heißt, es waren also alte NS-Kollaborateure, Antikommunisten, die sich wieder zusammengetan haben, um den antikommunistischen Kampf weiterzuführen. Ja, und das haben sie dann auch gemacht. Hier ist Jaroslav Stetsko zu sehen. Er wiederum ist einer der alten Bandera-Faschisten, einer der engsten Mitarbeiter von Bandera gewesen, also des einflussreichsten ukrainischen Faschisten der Zwischenkriegszeit. Jaroslav Stetsko war der Gründer und Chef des antibolschewistischen Blocks der Nationen bis zu seinem Tod im Jahr 1986, und von dann bis zur Auflösung 1996 hat diesen Block weitergeführt seine Witwe Jaroslava Stetsko. Hier ist eine Zeitschrift dieser Organisation. Was man auch wieder wahrscheinlich nicht lesen kann, ist rechts unten die Postanschrift. Das ist ein Postfach in München gewesen, wo diese weltweit vertriebene Zeitschrift erschienen ist. Auch die hier zu sehen English Edition, also die englischsprachige Ausgabe, die wichtigste natürlich. Und diese Gedenktafel hing zumindest vor ein paar Jahren, da bin ich da vorbeigegangen, noch in der Zeppelinstraße 67 in München. Da steht drauf: Wir hier lebten und wirkten, die Eheleute Jaroslav und Jaroslava Stetsko, für die Freiheit der Ukraine. Also das sind die beiden Chefs des antibolschewistischen Blocks der Nationen gewesen. Wir gedenken ihrer hervorragenden Leistungen. Unterschrift: Präsident der Ukraine. Das war damals der Juschtschenko, der in der Orangenen Revolution ans Ruder gekommen ist und dann also der prowestliche Präsident in der Ukraine war. Ja, was ist daraus geworden aus diesem antibolschewistischen Block der Nationen? In der Zeit der Systemkonfrontation, die haben zwar natürlich subversive Arbeit geleistet, aber sie haben nie wirklich Erfolg gehabt. Das nicht. Aber nach 1990 war es so, dass sie dann wirklich wirksam wurden. Es war drin in diesem Block eine Organisation aus Kroatien, hier zu sehen Ante Pavelic, also der Ustascha-Führer, auf den sich diese Organisation positiv bezogen hat, also faschistisch, antikommunistisch, die härteste Form des Antikommunismus praktisch. Diese kroatische Organisation kann man als ein Element der bundesdeutschen Jugoslawien-Politik betrachten. Die Bundesrepublik hat nicht nur diese Organisation indirekt unterstützt, die Bundesrepublik hat insgesamt das gesamte kroatische Exil in der Bundesrepublik mit nicht nur Samthandschuhen, sondern überhaupt nicht angefasst eigentlich. Und dieses kroatische Exil in der Bundesrepublik, das war seit den 50er Jahren, bis dann die Arbeitsmigration anfing, vor allem eben, das waren die alten Pavelic-Leute, ne, die alten Ustascha-Faschisten, die in die Bundesrepublik ins Exil gegangen sind. Und die konnten in der Bundesrepublik eigentlich machen, tun und lassen, was sie wollten. Und das ging bis hin zu Morden gab mal einen Fall, da ist so ein Ustascher Kommando in den 50er Jahren nach Bonn gefahren, hat die Vertretung der Jugoslawiens dort überfallen und einen Wachmann ermordet und das, wie sich herausstellte, war ausgerechnet auch noch ein alter Partisan, den sie da umgebracht haben. Das heißt also, die Bundesrepublik hat immer den alten Ustascher Leuten da praktisch Freiraum gelassen. Sie hat dann auch angefangen, eigentlich seit den 60ern, zuerst über den BND nachrichtendienstlich, dann auch mit ökonomischen Mitteln und dann ab den 90er Jahren auch politisch nach Jugoslawien rein zu operieren, mit dem Ziel, Jugoslawien zu zerschlagen. Anderes Kapitel, können wir jetzt nicht näher darauf eingehen, aber ein Fixpunkt war immer Kroatien. Und die Leute, die die Bundesrepublik gestärkt hat, das waren immer diese alten Antikommunisten mit einem ganz, zumindest ganz stark faschistischen Flügel. Und auch Leute wie er hier, Franjo Tudjman, ne, der dann in den 90er Jahren der Präsident des abgespaltenen Kroatien wurde, auch er ist massiv aus Deutschland unterstützt worden. Und er ist ja einer gewesen, der dieser ganzen alten Ustascher Kollaboration praktisch Tür und Tor geöffnet hat in Kroatien, die da dann praktisch wieder ans Ruder gekommen sind. Und heute ist es in Kroatien so, dass diese Ustascher Verehrung doch wirklich ganz, ganz breit verankert ist. Man sieht es in der Populärkultur hier, der Mensch, ein Sänger mit einer sehr bekannten Band, die Band nennt sich Thompson, nach einem Maschinengewehr, was im Zweiten Weltkrieg genutzt wurde und was dieser Typ hier sich gekrallt hat, als 1991 der Krieg aus seiner Sicht gegen Serbien anfing. Und er hat sich da eben mit einer Thompson bewaffnet, bis er realisiert hat, er schießt nicht gut, aber er kann irgendwie singen. Und dann hat er eben gesetzt praktisch auf die Propagandafront. Er hat eben den Barden gemacht, der die kämpfenden Truppen dann mit seinen Gesängen angefeuert hat, aber auf ganz klar faschistischer Grundlage in den 90er Jahren. Ja, und dass in Kroatien heute wirklich die äußerste Rechte bis hin zu faschistischen Strömungen so stark ist und dass die Ustascha-Verehrung auch so stark ist, das liegt nicht zuletzt daran, dass die Bundesrepublik sie so lange unterstützt hat und auch die Tatsache, dass es eben Kroatien als eigenen Staat wieder gibt, dass es Jugoslawien nicht mehr gibt. Auch das ist zu verdanken unter anderem der bundesdeutschen Politik, die die alten Antikommunisten über den Kalten Krieg hin gerettet hat und ihnen dann wieder geholfen hat, sich an die Macht zu bringen. Was man also da sieht, ist praktisch das Wiedererstehen der alten antikommunistischen Kollaborateursstrukturen in Jugoslawien, im Zerfall Jugoslawiens praktisch. Man sieht es, wenn man so will, wenn auch auf nicht... Ja? Hm? Ja, ja, danke. Und dieser Blog ist tatsächlich sehr gut, also den die beiden da machen, kann man für sowas nur empfehlen. Ja, in gewisser Weise, wenn man so will, aber da ist das Ganze nochmal ein bisschen anders gelaufen, kann man auch in der Zerlegung der Tschechoslowakei so einen Moment sehen. Ne? Also im ABN waren nicht zufällig tschechische und slowakische Organisationen getrennt. Von daher ist es auch dieses alte Konzept, was dahinter steht, was sich heute wieder zeigt. Aber wo man es vielleicht am deutlichsten sehen kann, das ist zum einen im Zerfall der Sowjetunion, wo genau diese Staaten wieder raus entstanden sind, die ja dann, deren faschistischer Flügel praktisch im antibolschewistischen Block der Nationen vertreten war. Und ganz stark sieht man auch, welche Folgen das hat, sieht man heute eben in der Ukraine. Und ich würde jetzt gerne ein bisschen ausholen, weil das zeigt, eben welche Funktionen diese alten antikommunistischen Kräfte eben für die westliche Außenpolitik haben und wann sie genutzt werden und zu welchem Zweck sie genutzt werden. Das ist nämlich auch nicht unbedingt jetzt ein Bekenntnisbündnis, also nichts, was man um der Sache selbst willen macht, sondern etwas, was man durchaus macht, weil man konkrete politische Ziele verfolgt.
Jörg, aber dann nochmal die Frage, wie ist denn insgesamt dein Zeitplan jetzt? Weil wir haben eine Stunde rum und es sind wieder so unfassbar viele Informationen, dass vielleicht doch eine Pause angedeigt ist, wenn nur doch noch länger.
Ja, ich denke 10, 15 Minuten wären es noch, aber wir können gerne noch eine kurze Pause einschieben. 10, 15 denke ich. Grob.
Dann würde ich sagen, wir machen erst den Vortrag durch und dann eine vielleicht kleinen Tick längere Pause, aber es ist wirklich wieder so viel Futter, Dankeschön schon mal.
Eine Satzfrage.
Es sind jetzt nur Fragen zugelassen.
Also wenn du eine Frage hast zu dem, was gesagt wird, dann jetzt schon. Sonst natürlich hinterher ist Diskussion auch möglich.
Also kurz ein Stück ganz woanders, nämlich Anfang der 90er Jahre, als die Staatenkonstellation, die Bündniskonstellation noch so aussah. Und zu diesem Zeitpunkt wissen wir ja, ist es das Ziel oder recht bald dann das offene Ziel der NATO gewesen, der NATO insgesamt, also vor allem der Vereinigten Staaten, aber auch ganz führend der Bundesrepublik, eben die NATO nach Osten zu erweitern und damit praktisch die Kräfteverhältnisse in Europa hier deutlich weiter zu verschieben. Das ist ja dann bekanntermaßen geschehen in den 90er, 2000er Jahren. Heute sieht es so aus, Finnland und Schweden noch nicht als NATO-Mitglieder eingezeichnet, aber man sieht, wie weit sich die Kräfteverhältnisse in Europa schon verschoben haben inzwischen. Und in dieser Lage wird seit 2008 immer wieder darüber diskutiert, ob man nicht die Ukraine auch aufnehmen soll in die NATO. Die Aufnahme der Ukraine, die 2008 im Kern zugesagt worden ist, als Grundsatzversprechen, wenn auch nicht als eines, dessen Umsetzung wirklich als sicher gelten konnte oder kann, aber die Aufnahme der Ukraine in die NATO würde bedeuten, dass dieses hier grün markierte Land aufgenommen wird und das würde Russland praktisch unverteidigbar machen. Alte russische Erfahrung, wenn man aus dem Westen angegriffen wurde, seit dem 19. Jahrhundert, seit Frankreich das versucht hat unter Napoleon, seit es das Deutsche Reich im vergangenen Jahrhundert zweimal getan hat, immer mussten die feindlichen Truppen diese riesigen weiten Strecken zurücklegen, die unter anderem über die Ukraine gingen und immer sind sie an diesen riesigen weiten Strecken letztlich gescheitert. Das heißt also, das war für Russland eklatant oder ist auch heute für Russland heute eklatant wichtig, da eben, man kann sagen, einen Puffer zu haben. In der Fachwelt heißt das strategische Tiefe, also so die Tiefe des Raumes sozusagen, die noch da ist im Vorfeld eben des eigenen Kernlandes. Und das ist für Russland ganz existenziell wichtig. Ein NATO-Beitritt der Ukraine würde Russland diese strategische Tiefe nehmen, würde also Russland praktisch kaum noch zu verteidigen machen und ist deshalb für Russland eine rote Linie. Nun ist es nicht nur die NATO, die nach Osten sich weiter ausdehnen will und das ja auch versucht hat in den vergangenen Jahren. Es ist auch die EU, die nach der EU-Osterweiterung dann angefangen hat, auch noch weiter in Richtung Osten zu schauen. Grundgedanke ganz einfach. In den 90er Jahren hat vor allem das deutsche Kapital es geschafft, Ost- und Südosteuropa weitestgehend zu durchdringen. Ende der 90er Jahre war die deutsche Wirtschaft in den meisten Ländern Ost- und Südosteuropas die Wirtschaft mit den stärksten Auslandsinvestitionen und der größte Handelspartner, also die dominierende Kraft. Und der nächste Schritt, dann einfach noch ein bisschen weiter zu gehen in die Ukraine, wo die Löhne noch niedriger sind und wo man noch spottbilliger produzieren kann, der lag dann nahe. Und das war dann verbunden damit, dass man gesagt hat, man will eben die Ukraine an die EU assoziieren in dieser sogenannten östlichen Partnerschaft. Und da gab es dann bekanntermaßen ja Probleme und die Probleme haben dann zu Protesten geführt und diese Proteste hier zu sehen, die Maidan-Proteste Ende 2013, Anfang 2014, sie wurden massivst unterstützt vom Westen damals insgesamt, also von den USA ganz stark, aber auch von der Bundesrepublik völlig stark, ohne jede Frage. Ja, wenn man da ein bisschen in die gesellschaftlichen Strukturen reinschaut, dann möchte ich kurz eine ganz andere Karte mal auf die Wand werfen, nämlich die hier. Das ist eine Karte, die die sprachlichen Verhältnisse in der Ukraine in ihrer Form vor 2014 wiedergibt. Das ist so, die Ukraine existiert als Staat in seiner heutigen Form ja erst seit 1991. Sie hat ganz kurz existiert 1918 und der Versuch, sie 1941 unter Nazi-Herrschaft wieder zu gründen, der ist ja bekanntermaßen nicht zugelassen worden von den Nazis, die die Ukraine als ihren eigenen Lebensraum in Anführungszeichen haben wollten. Aber gut, vorher gab es eben die Ukraine in ihrer heutigen Form nicht und es gab einen Teil von ihr, der im Russischen Reich war und einen anderen Teil, der im Habsburger Reich war. Und wenn man sich diese Karte anschaut, in hell markiert sind diejenigen Gebiete, in denen die ukrainische Sprache dominiert. Die ist ja eine andere Sprache als die russische Sprache. Und die dominiert ganz klar im Westen und in Teilen des Zentrums des Landes. Und das ist so grob das Gebiet, vor allem Lviv, also das frühere Lemberg, das mal zum Habsburger Reich gehört hat. Hat also eine ganz andere Geschichte, während der Osten des Landes ja zu Russland gehört hat. Die Krim, Donbass, auch das Gebiet nördlich der Krim, das zuweilen Neurussland genannt wird. Und da sieht man, da ist die Karte hier dunkel eingefärbt und die Menschen sprechen Russisch als ihre Muttersprache, als ihre eigentliche Sprache. Was man daran sehen kann an diesen Sprachen, ist eben diese unterschiedliche historische Prägung und die ist auch mit der unterschiedlichen politischen Prägung verbunden. Im Osten natürlich die russische Sprache, das Gefühl zur russischen Kultur dazu zu gehören, ist mit einer engen inneren Bindung in der Bevölkerung an Russland verbunden. Während der genuin ukrainische Nationalismus, nicht im staatlichen Sinn, sondern in einem völkischen Sinn, wenn man so will, also der Nationalismus, der auf der ukrainischen Sprache aufbaut oder den man damit verbinden kann, der wiederum ist ganz anders geprägt, der ist von seiner Herkunft her im Habsburger Reich ganz stark antirussisch aufgeladen. Eine seiner Führungsfiguren ist geworden in den 20er Jahren Stepan Bandera, hier zu sehen. Stepan Bandera, ein Faschist, der dann in den 30er Jahren auch dafür gesorgt hat, dass Milizen aus seiner Organisation, der Organisation ukrainischer Nationalisten, dann an der Seite der Wehrmacht erst sich am Krieg gegen Polen, am Überfall auf Polen beteiligt haben, dann im Überfall auf die Sowjetunion. Beim Überfall auf die Sowjetunion ist auch so gewesen, dass die ukrainischen Milizen zuerst am Pogrom in Lviv, also dem damaligen Lemberg, teilgenommen haben. Mehrere tausend Juden und Jüdinnen einfach dahingemetzelt, auch mit Unterstützung dieser Bandera-Milizen. Die Bandera-Faschisten, glaube ich, muss man nicht mehr viel zu sagen. Man müsste noch dazu sagen, dass seit Anfang der 90er Jahre mit dem Aufleben des genuin ukrainischen Nationalismus, dass da auch der Bandera-Kult im Westen der Ukraine wieder auflebt. Hier ein Denkmal, es steht drauf, Held der Ukraine Stepan Bandera in der Gegend von Lviv. Und das Ding ist nun, zu dem Zeitpunkt, als die Bundesrepublik und die anderen westlichen Staaten darauf orientiert haben, die Ukraine enger an sich anzubinden, da haben sie von der Bevölkerung her natürlich nicht setzen können auf den Osten der Ukraine, wo die Menschen Bindungen an Russland hatten und nicht bereit gewesen wären, ihre Bindungen an Russland zugunsten der Bindung an die EU aufzugeben, in der überwiegenden Mehrheit nicht. Sie mussten zwangsläufig setzen auf den Westen der Ukraine. Ganz klar, ging gar nicht anders. Und das ist genau der Westen der Ukraine, wo eben dieser Kult für den Bandera, diesen alten NS-Kollaborateur, eben wirklich wieder stark geworden ist. Und da fällt das alles zusammen. Auf der einen Seite die antikommunistische NS-Kollaboration gegen die Sowjetunion gerichtet damals, ihr Wiederaufleben seit den 90er Jahren und das neue Bündnis der Bundesrepublik mit diesen alten antikommunistischen NS-Kollaborateuren. Und hier sieht man den Maidan, einfach irgendein Bild zur Zeit der Maidan-Proteste mit einem Poster von Bandera über einer der Türen an einem der großen Gebäude dort. Also Leute, die deren Schätzungen ich für zuverlässig halte, sagen, dass gut ein Drittel der Leute auf dem Maidan wirklich eingefleischte Bandera-Anhänger waren. Und man weiß, dass der Großteil der Maidan-Demonstranten so weiter nicht gekauft war. Also auch das gab es, ne, dass man sich halt Demonstranten einfach kauft. Und die arbeiten dann da ihre Demonstrationsschichten ab, so war das auch. Aber von denen, die, und das war schon die Mehrheit, die da wirklich freiwillig gekommen sind und protestieren wollten für die Anbindung an die Ukraine, das waren zum großen Teil welche aus dem Westen des Landes. Während im Osten es teilweise sogar Anti-Maidan-Proteste gab, ne, weil die ihre Bindungen an Russland bewahren wollten. Wie es weitergegangen ist, ist bekannt. Es hat das Land praktisch zerrissen daran, dass die Bundesrepublik und auch die anderen westlichen Staaten diese alten Kollaborateursstrukturen so stark gemacht haben, dass sie letztlich im Februar, März 2014 an die Regierung kamen. Und das war ein Zustand, der für den Osten und den Süden, die Krim der Ukraine, unerträglich war. Zum einen aus historischen Gründen, zum anderen, weil sie die Bindungen an Russland bewahren wollten. Und das war auch ganz konkret, denn wozu das, also was da drin war in dieser Situation an Gewaltpotenzial, konnte man am 2. Mai 2014 in Odessa sehen, als nämlich genau dieser Konflikt eskaliert ist und diese Bandera-Faschisten fast 50 Menschen ermordet haben, also welche, die einfach nur eine Bindung an Russland hatten und dafür öffentlich eingetreten sind. Teilweise auch Linke, aber nicht nur. Die haben sie ermordet, indem sie die ins Gewerkschaftshaus getrieben und das Gewerkschaftshaus angezündet haben. Der Fall ist bis heute nicht aufgeklärt. Es gab einen Prozess gegen 19 pro-russische, mit allen Abstrichen, aber pro-russische Demonstranten, die damals einfach demonstriert haben und die wegen öffentlicher Ruhestörung angeklagt wurden. Aber die Mörder sind bis heute nicht verurteilt worden, geschweige denn gefunden. Hier ein Bild, Anfang Januar vergangenen Jahres, eine Demonstration zum Gedenken an Stepan Bandera. Das ist alles wirklich sehr, sehr lebendig heute noch in der Ukraine. Und hier das Grab von Stepan Bandera auf dem Münchner Waldfriedhof. Ich habe es deswegen mit drauf, nicht nur weil Bandera dort liegt, auf dem Waldfriedhof. Auch er war nach dem Zweiten Weltkrieg in der Bundesrepublik im Exil, sondern auch deswegen, weil der ukrainische Botschafter in Deutschland, der Andriy Melnyk, dort hingefahren ist vor 5 oder 6 Jahren, um dort auch einen Kranz niederzulegen und eben Stepan Bandera zu ehren. Und auf Kritik daran dass er einen Faschisten geehrt hat, hat er gesagt, die Ukraine muss sich doch überhaupt nichts vom Westen vorschreiben lassen, wen sie ehrt oder wen sie nicht ehrt. Also ja, das sind eben die Verhältnisse in der Ukraine. Also die inneren Verhältnisse in der Ukraine heute hervorgebracht, eben mit maßgeblicher Unterstützung der Bundesrepublik, der westlichen Staaten insgesamt. Und wenn man das zusammenaddiert damit, dass eben laut den Ordnungsvorstellungen der Bundesrepublik die Ukraine sich an die EU assoziieren sollte und nun vielleicht auch noch sich auf jeden Fall enger an die NATO anbinden soll, vielleicht auch ihr beitreten soll, dann sieht man, wie das eben zusammenspielt, sowohl die Aggressionspolitik der westlichen Mächte gegen Russland als auch die Nutzung der alten antikommunistischen Kollaborateure und ihrer Strukturen und ihrer eigenen Ordnungsvorstellungen im heutigen Europa, das wirklich stark dadurch geprägt ist. Damit wäre ich durch, dann danke fürs Zuhören und dann Pause und Diskussion.
Ja, schon mal sehr vielen Dank für den Vortrag, Jörg. Wir machen dann jetzt eine Pause bis 5 vor 11:30.